Hallo, schön, dass du da bist. Stell dir mal vor, dein Kleingarten, der macht dir mehr Freude als Arbeit. Genau darum soll es heute gehen. Wir schauen uns gemeinsam an, wie du diese berühmte kleingärtnerische Nutzung hinbekommst, ohne dich kaputt zu schuften. Als Grundlage haben wir einen echt hilfreichen Artikel von Claudia Berlin aus das Wilde Garten Blog. Und unser Ziel heute ist, ja, die wichtigsten Tipps und auch Denkanstöße daraus für dich rauszuziehen, damit dein Garten einfach entspannter wird. Sollen wir loslegen?
Ja, lass uns das mal machen. Denn genau da hakt es ja oft. Das Bundeskleingartengesetz, das fordert ja diese Nutzung, also für den Eigenbedarf und auch zur Erholung. Und dann ist da immer diese Drittelregel im Raum. Ein Drittel Obst und Gemüse heißt es oft.
Und genau, die kennt irgendwie jeder.
Ja, aber was viele eben nicht wissen, so genau, also als starre Regel steht das gar nicht im Gesetz drin. Das ist mehr so eine, ja, über Jahre gewachsene Auslegung von Vereinen, von Gerichten auch.
Ah, okay. Das ist schon mal eine wichtige Info. Es geht also nicht darum, mit dem Zollstock nachzumessen,
Nein, eben nicht.
sondern eher um den Gesamteindruck. Und der Artikel, der sagt ja auch ganz klar, zum Nutzteil zählt viel mehr als nur das Gemüsebeet.
Absolut. Obstbäume gehören dazu, Beerensträucher und sogar unterstützende Flächen. Denk an den Komposthaufen oder die Pflegewege zwischen den Beeten, das zählt alles mit rein.
Das entspannt die Sache ja schon mal deutlich. Weil der Ärger kommt ja oft, wenn der Vorstand sagt, hier sieht's zu wenig nach Nutzgarten aus, oder? Zu viel Rasen vielleicht.
Genau. Es geht darum, diese Nutzung sichtbar zu machen, aber eben mit möglichst wenig Dauerstress. Und da hat der Artikel ein paar echt schlaue Pflanzentipps parat.
Oh ja. Zum Beispiel.
Nimm mal Buschbohnen. Die keimen super schnell, machen kaum Arbeit, sind ja Stickstoffsammler, also verbessern sogar den Boden.
Stimmt, die sind pflegeleicht.
Oder denk an Kürbis und Zucchini. Da brauchst du nur wenige Pflanzen, die machen riesige Blätter, bedecken den Boden. Das unterdrückt schon mal viel Wildwuchs.
Okay, die brauchen dann aber wahrscheinlich gut Wasser und Dünger, nehme ich an.
Ja, das schon. Aber dafür sparst du dir eben enorm viel Jäterei.
Und dann war da noch dieser Topinambur im Artikel. Der wird ja als fast unkaputtbar beschrieben.
Ja, das ist ja auch quasi. Topinambur kommt jedes Jahr wieder, wird richtig hoch, liefert essbare Knollen. Klingt fast zu gut, oder?
Ja. Muss man da nicht aufpassen, dass der einem den ganzen Garten überwuchert?
Doch, absolut. Der ist extrem wüchsig. Eine Wurzelsperre zum Nachbarn ist da wirklich Pflicht, sonst gibt's Ärger. Aber dafür liefert er halt viel grüne Masse und Höhe. Das macht optisch echt was her. Ähnlich wie Rhabarber, auch so eine große Staude, die jedes Jahr zuverlässig wiederkommt.
Verstehe.
Mit solchen Pflanzen erfüllst du halt die sichtbare Nutzungspflicht ziemlich strategisch, ohne jedes Jahr bei Null anzufangen. Es geht also nicht nur darum, was du anbaust, sondern auch, wie clever du deine Fläche damit gestaltest.
Das leuchtet ein. Aber im Artikel steht ja auch, die Pflanzenwahl allein ist es nicht. Die richtige Einstellung sei entscheidend.
Genau.
Weg von diesem Stress, sich komplett selbst versorgen zu müssen. Das wollen ja die wenigsten Kleingärtner wirklich. Klingt gut, aber wie macht man das konkret? Der innere Perfektionist meldet sich ja doch oft.
Ja, das stimmt. Indem man, sagen wir mal, bewusst ein bisschen loslässt. Der Artikel nennt das Gelassenheit. Muss man wirklich jeden kleinen Makel bekämpfen? Den Mehltau an den Zucchini im Spätsommer zum Beispiel. Muss jedes Beet aussehen wie geleckt?
Wahrscheinlich nicht, nee.
Eben. Es geht darum, wieder mehr Freude am Gärtnern selbst zu haben, nicht nur Effizienzrekorde aufzustellen. Auch dieses Teilen mit der Natur wird angesprochen. Den Vögeln ruhig auch mal ein paar Beeren gönnen, statt alles mit Netzen zuzuhängen.
Dieses Zulassen passt ja auch zum Stichwort Wildkraut statt Unkraut. Also nicht jedes Gänseblümchen sofort ausreißen.
Genau.
Das spart sicher Arbeit. Aber geht das nicht zu Lasten der Ernte?
Nicht unbedingt. Solange die Wildkräuter deine Kulturpflanzen nicht total überwuchern, können die sogar nützlich sein. Als Bodendecker oder als Nahrung für Insekten.
Ah ja.
Es geht um eine Balance, nicht um klinische Sauberkeit im Beet. Das spart enorm viel Jätarbeit und fördert nebenbei die Artenvielfalt. Und das passt ja auch zu dem Rat, weniger für die Ewigkeit zu bauen. Ein improvisierter Weg aus Rindenmulch tut's vielleicht auch und ist viel schneller gemacht als die perfekte Pflasterung.
Okay. Einstellung ändern, clever pflanzen, habe ich verstanden. Und dann gibt's ja noch so ganz praktische Techniken. Mulchen zum Beispiel. Das wird ja immer wieder genannt.
Ja, Mulchen ist wirklich Gold wert. Eine Schicht organisches Material auf den Beeten, Rasenschnitt, Stroh, Holzhackschnitzel, was auch immer. Das hält den Boden feucht, du musst also viel weniger gießen und es unterdrückt das Keimen von Wildkräutern, also auch weniger Jäten. Total simpel, aber super effektiv.
Klingt gut.
Und beim Düngen gilt was Ähnliches. Weniger ist oft mehr. Guter Kompost, vielleicht mal ein paar Hornspäne oder eine selbstgemachte Brennnesseljauche. Das reicht oft völlig aus. Man muss nicht ständig nach Düngeplan arbeiten.
Und fürs Gießen gibt's diesen Trick mit den Ollers, diese Tontöpfe, die man eingräbt. Hast du damit Erfahrung?
Ja, Ollers sind eine tolle Sache. Das sind unglasierte Tontöpfe, die du im Beet eingräbst und mit Wasser füllst. Das Wasser sickert dann langsam durch die porösen Wände direkt zu den Wurzeln der Pflanzen.
Aha, praktisch.
Total. Kaum Verdunstung an der Oberfläche, der Boden verschlemmt nicht und du sparst echt Wasser und Zeit.
Clever. Und noch ein Punkt aus dem Artikel. Die sogenannten Nutzflächen bewusst großzügig einplanen.
Richtig. Ein ordentlicher Komposthaufen zum Beispiel. Der liefert dir ja nicht nur wertvollen Dünger, er zählt auch zur Nutzfläche dazu.
Stimmt.
Oder eben etwas breitere Pflegewege. All das reduziert die Fläche, die du aktiv bepflanzen und pflegen musst. Sogar ein kleines Gewächshaus kann helfen, wenn man es geschickt nutzt, vielleicht auch mit Mulch oder Ollers drin.
Das summiert sich dann wahrscheinlich.
Genau. Und bei den Einkaufstipps rät der Artikel noch, Jungpflanzen kaufen spart zwar das Vorziehen zu Hause, aber Achtung, nicht zu früh raussetzen wegen der Spätfröste.
Die Eisheiligen, ja.
Richtig. Und bei Werkzeug lieber einmal in gute Qualität investieren. Billig kauft man da oft zweimal, das kennt man ja.
Absolut. Okay. Lass uns das mal kurz zusammenfassen. Die kleingärtnerische Nutzung muss also wirklich kein Vollzeitjob sein.
Nein.
Der Schlüssel liegt wohl in der Kombination. Geschickte Pflanzenauswahl, arbeitssparende Methoden wie Mulchen oder diese Ollers, das clevere Nutzen von Flächen wie Kompost und Wegen.
Und ganz wichtig, ja, diese entspanntere Grundeinstellung. Weniger Perfektionismus, mehr Freude am Sein im Garten.
Genau. So bleibt der Garten das, was er sein soll, ein Ort der Freude und Erholung.
Richtig. Und der Artikel, der endet ja mit diesem Gedanken des Tolerierens von Wildkraut und des Teilens mit der Natur.
Ja.
Das bringt uns zu einer letzten Frage, so zum Mitnehmen für dich als Zuhörer. Was wäre, wenn du diesen Gedanken noch einen Schritt weiter denkst? Also nicht nur tolerieren, sondern bewusst gestalten. Wie könnte sich dein Gartenerlebnis verändern, wenn du aktiv kleine Zonen schaffst, die gezielt heimischen Wildtieren und Insekten dienen? Vielleicht sogar über das hinaus, was im Artikel stand. Denk doch mal drüber nach beim nächsten Mal in deinem Garten.